Das Ereignis des Jahres 2018 war ja, je nachdem, was man so guckt, ne? Also, mein Ereignis war das hier nicht, aber für so manch einen war die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle das Ereignis des Jahres. Ich meine, die WM ist ja eh abgeschrieben. Übrigens, wir sind noch Weltmeister, ja? Und Südkorea ist schon raus, also das beruhigt doch. Noch sind wir Weltmeister. Ihr könnt die Fahnen wieder rausholen. Das Ereignis des Jahres für den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob einen von euch das tatsächlich betrifft, aber es gibt Menschen, die haben sich diese Hochzeit angeschaut, ja? Also von den beiden und haben darauf hingefiebert und ihre Great Britain Flaggen rausgeholt und ans Fenster gehangen, keine Ahnung, vom Fernseher gesessen und die Taschentücher gehabt und die Tränen verdrückt und sind bei dieser Hochzeit dabei gewesen. Irgendwie. Oder standen an den Straßen. Da hat man ja in England doch noch einen anderen Bezug zum Königshaus. Und dann konnte man die beiden bewundern. Und wie das bei so einer Hochzeit ist, eigentlich bewundert man nur die Braut oder das Brautkleid für, ich habe gelesen, 230.000 Euro. Wahnsinn. Was erzählt mir mein Kollege noch? Das Make-up hätte 14.000 oder 40.000 Euro gekostet. Und das war so teuer, weil es so natürlich aussieht. Da habe ich gesagt, hätte ich dir für 0 Euro gemacht. Ja, richtige Schnäppchen. Und ich glaube, die dicken Patzer waren jetzt bei dieser Hochzeit auch nicht dabei. Aber so ein Hochzeitstag ist ja, glaube ich, wenn du schon mal geheiratet hast oder wenn das noch vor dir ist, das oder dabei warst bei lieben Freunden, dann weißt du, okay, das ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Das ist etwas ganz Besonderes im Leben. Das ist nicht einfach irgendein Tag, sondern etwas Herausragendes. Und auch in der Bibel hat so manch eine Hochzeit Einzug gefunden, von der beschrieben wird. Und eigentlich steht ja die Braut im Mittelpunkt. Und ich nehme euch heute mit in eine Hochzeit hinein, in der jemand so dreist war, der Braut die Show zu stehlen. Nein, Scherz hat er gar nicht gemacht, aber die Bibel legt einen anderen Fokus darauf, nicht auf die Braut und beschreibt auch nicht ihr schönes Brautkleid und was es da sonst noch alles gab, sondern setzt einen anderen Fokus, als nun die Bunte oder die Gala das tun würde. Wir haben uns für den Sommer überlegt, damit ihr auch wisst, wo wir da unterwegs sind, dass wir in den Sommerferien, weil da ist man mal eine Woche da, mal ist man eine Woche nicht da, dass wir uns Meisterwerke in dieser Sommerpause anschauen werden. Meisterwerke, nämlich tatsächlich Kunstwerke, also etwas, wo Künstler aus den letzten Jahrhunderten inspiriert wurden von Geschichten aus der Bibel, von Momenten, von Dingen, die dort beschrieben wurden und gesagt, hey, das inspiriert mich, da male ich ein großes Kunstwerk zu. Da haben wir uns 6 rausgesucht. Ich würde behaupten, viele von den Bildern habt ihr irgendwo gesehen. Ob ihr dieses gesehen habt, weiß ich nicht. Aber wer sagt von sich, ja, ich bin so ein Künstler? Wo ist Petra? Ah, noch so ein paar, okay. Okay, dieses Bild, was wir heute haben, und wer das mit Hochzeit in Verbindung bringt, weiß auch gleich, okay, es wird wohl um die Hochzeit zu Kana gehen, wer ein bisschen schon mal in der Bibel rumgeblättert hat, gehört zu den größten Bildern, die jemals auf Leinwand gemalt wurden. Ist fast 10 Meter mal 7 Meter groß und hängt im Speisesaal eines Klosters. Also ich würde behaupten, in diesem Kloster, vielleicht kann man das Licht ausmachen, damit man ein bisschen was erkennen kann. Da das so groß ist, ist es schwierig, auf einem kleineren Beamer darzustellen. Wir brauchen also einen größeren. Hängt in einem Kloster, wurde gemalt von Paolo Veronese, heißt die Hochzeit zu Kana im 16. Jahrhundert. Ist ein ziemlich beeindruckendes Bild, und wenn ihr jetzt alle nach vorne kommen würdet, dann könntet ihr auch all die kleinen Details sehen, also sowas wie die guten Jungs dieses Benediktinerklosters haben sich selber mit ablichten lassen. Ja, also haben gesagt, hey, wir wollen da auch mit am Tisch sitzen, auf diesem Bild zum Vorschein kommen. Oder der Maler, wie man das halt so macht, der setzt sich selber in Szene, sitzt da vorne als einer der Musiker. Und natürlich Jesus im Zentrum mit dem Heiligenschein, daneben die Mutter Maria, auch sie mit einem Heiligenschein. Also das Ganze, die hatten so Luthers Thesen noch nicht auf dem Papier. Bei Maria kann man dann zum Beispiel erkennen, sie hat eine Hand offen. Da gibt es dann viele Spekulationen um dieses Bild und was bedeutet das? Also es sieht fast so aus, als würde sie einen Krug halten, aber da ist gar nichts in der Hand. und warum haben die Mönche sich mit ablichten lassen und. Ich bin Kunstbanause und das Einzige, was ich euch zu diesem Bild noch sagen kann, ist, das, was ich gut getroffen finde, ist, das ist Weinwunder. Also die Geschichte, da gehen wir gleich noch auf ein, aber Hochzeit zu Kana, Jesus macht Wasser zu Wein, spielt eine ganz nebensächliche Rolle. Irgendwo ganz am Rand, also steht gar nicht im Fokus, sondern Jesus ist im Mittelpunkt, davor der Künstler selber, seine Mutter. Genau, das finde ich, hat er gut getroffen. Ansonsten, das, was man dort sieht auf dem Bild, entspricht also wenig dem, wie die Menschen zur Zeit Jesu ausgesehen haben. Also die liefen nicht so rum, das sah da auch nicht so aus. Vielleicht in Griechenland schon eher so ein bisschen, aber in Kana, in Galiläa, dort hat das sicherlich nicht so ausgesehen. Aber das wusste der Künstler vielleicht auch nicht. Aber ich gehe weg von dem ich keine Ahnung habe, nämlich von Kunst, und gehe mal hin zum Text und versuche euch da ein bisschen mit hineinzunehmen und selber ein Bild zu malen, was dort denn passiert ist und was das vielleicht auch mit uns heute zu tun hat. Wir lesen in den Text rein, das steht in Johannes 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe gesagt, ich würde gern mit uns nochmal so ein bisschen dieses Bild malen, weil es gibt viele Details, die sieht man in dem Text gar nicht sofort. Ich habe gedacht, ich erzähle die Story einfach nochmal mit hier und da, mit den kleinen Details, die vielleicht ganz spannend und auch interessant sind. Johannes, also in dem Evangelium Johannes, wir haben noch 3 andere Evangelien, ist der einzige, der von diesem Wunder überhaupt berichtet. In anderen Evangelien finden wir das nicht. Das könnte auch daran liegen, dass Johannes selbst zu den ersten Jüngern gehörte. Und zu dem Zeitpunkt, als dieses Wunder passiert, die 12er Jüngerschar noch gar nicht vollständig war. Sondern Jesus war gerade erst losgezogen und vor einigen Wochen hatte er seine ersten Jünger berufen. Andreas und Petrus waren die ersten. Philippus, Jakobus und Johannes, also diese 5 waren sicherlich dabei, vielleicht noch 1 oder 2 andere, das kann man nicht ganz genau sagen. Und Jesus hat begonnen, sich in sie zu investieren, sie zu lehren, die ersten Schritte mit ihnen gemacht. Jesus selbst ist immer noch im Kontext auch seiner Familie unterwegs. Also da wird ja beschrieben von seiner Mutter, von Maria, sie ist auf der Hochzeit, Jesus auch, bisher war er noch zu Hause. Das könnte auch daran liegen, dass er als ältester Sohn Verantwortung für seine Familie hatte. Für seine Geschwister, für seine Jüngeren, für seine Mutter. Das könnte daran liegen, dass sein Adoptivvater, so nenne ich den einfach mal, also Josef, zu dem Zeitpunkt vermutlich gar nicht mehr am Leben war. Also von Josef wird nur zur Weihnachtsgeschichte berichtet, danach taucht er überhaupt nicht mehr aus, sondern nur noch Maria ganz alleine. Nicht, weil sie eine besondere Stellung hatte, sondern die logische Erklärung ist eigentlich, dass Josef zwischenzeitlich verstorben ist. Also Jesus hat Verantwortung für seine Familie und wenn man so ein bisschen nebenbei Recherche betreibt, dann findet man in einer anderen Schrift aus der damaligen Zeit, heißt es, dass Maria die Schwester des Bräutigams eben dieser Hochzeit gewesen ist. Das heißt, da wo Jesus unterwegs ist, ist eine große Familienfeier. Er ist auf der Hochzeit seines Onkels. Dort ist er und er bringt seine Jünger mit. Eine ländliche Gegend, einfache Leute. Und nach jüdischem Recht ist die Hochzeit an einem Mittwoch. Es wurde immer mittwochs geheiratet. Es begann damit, dass man ein großes Festmahl hatte. alle Leute waren eingeladen, Familie, Bekannte, Freunde. Man kam zusammen, hat gegessen, hat getrunken, hat es sich richtig gut gehen lassen. Und erst an dem Abend, da wurde die tatsächliche Hochzeitszeremonie vollzogen. Die Trauung der beiden. Dann ging man durch das ganze Dorf mit Fackeln, waren die Leute an der Seite und so ein Baldachin hatten sie über dem Kopf, gingen durchs ganze Dorf hindurch, damit auch ja möglichst viele Leute ihnen gratulieren konnten, wählte man den längsten Weg, den man irgendwie in dem Dorf finden konnte. Und dann ging die Feier weiter. Sie war nicht einfach zu Ende, sondern 7 Tage lang war das Haus dieses Paares stand offen. Man feierte 7 Tage lang weiter. Jeder konnte vorbeikommen. Und es war wohl die besonderste Zeit, gerade für ein Paar in dieser Gegend, weil sie meistens aus Armut kamen. Und in diesem Zeitraum, wo sie geheiratet haben, wurden sie wie König und Königin behandelt. Ihr Wort war so ein bisschen Gesetz, man diente ihnen, man feierte mit ihnen. Und Jesus ist einfach bei dieser Feier dabei. Er genießt es, Zeit mit Menschen zu verbringen, freut sich über dieses junge Paar, das gerade eine der glücklichsten Zeiten ihres Lebens verbringt. Gutes Essen, der Wein ist okay. Ich meine, den hat man damals ohnehin gepanscht und mit Wasser irgendwie vermischt. Und dann kommt seine Mutter zu ihm, sagt, hey Jesus, weißt du was? Also vielleicht war sie sogar mit der Organisation betraut, weil das gibt der Kontext so ein bisschen her. Weißt du was, Jesus, die Feier ist gleich vorbei. Der Wein ist auf, da ist nichts mehr da. Und wenn kein Wein mehr da ist, also man könnte davon ausgehen, dass es an diesem Mittwoch war, wo die große Feier war, wo alle zusammenkamen. Der Wein ist bald auf. Also da können hier noch 5 Leute mal ein Schlückchen von trinken und dann war's das. Und auf einer Hochzeitsfeier, wenn das eintritt, ich weiß nicht, wie das auf deiner Feier vielleicht war, aber wenn auf einmal alles alle ist und der Supermarkt zu hat, dann ist die Feier vorbei. Das ist wie die Partymusik läuft und dann kommt die Polizei und zieht den Stecker. Das war's. Oder Südkorea schießt in der 87. Minute das Gegentor. Vorbei. Zack, vorbei. Die Party ist aus. Das wäre für das Hochzeitspaar eine richtig, richtig peinliche Nummer geworden. Mangelnde Vorräte auf so einer Feier, das ist eine richtige Schmach. Also ich meine, das wäre auch in unserem heutigen Kontext eine Schmach und wäre eine ziemlich peinliche Nummer und würde heute noch von deiner Hochzeit erzählen. Und nicht, weil das Brautkleid zu teuer war, sondern weil der Wein alle war. Es gab keine Getränke oder die letzten 20 Leute haben beim Buffet nichts mehr gekriegt. Ja, super. Das will man nicht und gar nicht auf der eigenen Hochzeit. Und Jesus hört das von seiner Mutter. Aber seine Haltung ist erstmal sehr abwehrend. Liebe Frau, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das, was Jesus sagte, war durchaus höflich. Also wenn wir das so lesen, so Frau, was willst du von mir? Das klingt so distanziert, aber das ist durchaus eine ehrenvolle Anrede gewesen. Andererseits ist aber auch sehr direkt und klar. Und wenn man sich diesen Satz mal ein bisschen anguckt, wo er dann sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, erscheint das etwas paradox, wenn er kurze Zeit später doch dieses Wunder tut. Dieses Spannungsfeld kann ich leider nicht auflösen und ich habe auch nichts Schlaues dazu gefunden, wie man das denn auflösen könnte. Aber zu diesem Satz kommen wir ganz am Ende noch einmal. Maria lässt sich da irgendwie nicht von beeindrucken. Also sie geht zu den Dienern und dass die auf sie hören, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich mit der Organisation ein bisschen betraut war und sagt, hey, wisst ihr was, ich vertraue meinem Sohn. Und wenn der euch irgendetwas sagt, dann tut das einfach. Ob sie mit einem Wunder gerechnet hat, eher unwahrscheinlich. Vielleicht dachte sie, keine Ahnung, geht zum Nachbarn, macht da die Vorratskammer leer oder so. Sie sagt das, was er euch sagt, das tut. Nun ist es so, dass während dieser Feier, man isst ja ordentlich, auch viel mit Händen, also nicht schön mit Messer und Gabeln, hat auch keine Servietten da liegen, dass du dir irgendwie die Hände waschen musst. Also gibt es in einem Nebenraum große Krüge, 6 Stück, in denen ist Wasser, in denen kannst du dir die Hände waschen, so dieses vom fettigen Lamm, das schön, das Zeugs da rein, oder wenn du gerade angekommen bist, von dem Dreck der Straße, der Staub, der da überall ist, da wäschst du dir erstmal deine Hände. Diese Krüge stehen da und werden zwischendurch immer wieder benutzt. Große Krüge, so mit 80 bis 120 Litern drin. Und niemand hätte dort Lebensmittel reingetan. Also du machst es auch nicht in dein Waschbecken, dass du da in den Wein reinkippst, um da dann was rauszuholen. Jesus unterhält sich mit den Dienern. Glaube ich. Also der sagt ja nicht nur Sätze, uns sind immer so Sätze wiedergegeben, aber der wird mit den Menschen gesprochen haben, mit den Dienern und sagt, hey, wisst ihr was? Geht mal dahin zu den Wasserkrügen, macht sie mal wieder voll. Sind wahrscheinlich gerade leer gewesen oder so, weil ein bisschen Wasser flöten geht. Und sie gehen hin und füllen es bis oben an. Richtig voll, bis nichts mehr reinpasst. Und dann sagt ihnen, okay, nehmt so eine Kelle oder einen kleinen Krug, was weiß ich, schöpft ein bisschen was davon und geht zum Speisemeister hin. Der Speisemeister war so der Oberkellner, der war auch dafür zuständig, das Ganze abzuschmecken und zu sagen, okay, pack mal so und so viel Wasser dazu, weil ich sehe, die Leute sind schon so betrunken, da machen wir ein bisschen mehr Wasser rein, ne? Sonst artet das ja aus. Das war keine Sauforgie. Die Diener nehmen ein bisschen von dem Wein in so eine Kelle oder in so ein kleines Gefäß, gehen in den anderen Raum rein, gehen zum Speisemeister, drücken ihm das in die Hand und sagen, probier mal, wie sollen wir es denn mischen? Der Speisemeister kostet das. Und der steht da und denkt, boah, ein 83er Chardonnay oder wie auch immer das heißt. Stefan, was ist ein richtig guter Wein? Wow, was für ein Wein, beste Qualität, sowas habe ich noch nie getrunken. Also hey Bräutigam, komm mal her, was bei dir denn kaputt? Wir feiern schon den ganzen Tag, du tischt irgendeinen Wein auf und jetzt kommst du mit dem Besten, was ich jemals getrunken habe. Warum hast du das nicht voraufgetischt? Also ich meine, die Leute sind zwar nicht völlig Hacke, aber den guten Wein, den serviert man zu Beginn. Und wenn die Leute schon so ein bisschen was duselig sind, dann kannst du den billigen rausholen. Dann reicht der von Aldi aus dem Tetrapack. Bräutigam, was ist denn mit dir los? Ich glaube, an diesem Abend gab es viele verwirrte und erstaunte Gesichter. Aber wenn man über diese ganze Geschichte nachdenkt, das, was da einfach passiert ist, ist es nicht irgendwie auch ein anstößiges Wunder? Ist es nicht verwunderlich, dass die Pharisäer später zu Jesus sagen, er sei ein Fresser und ein Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, wer so ein Wunder macht? Jesus, das war für die Hochzeitsgäste vielleicht eine lustige Sache, aber für deinen Ruf vielleicht nicht so ganz zuträglich. Hättest du nicht bei deinem ersten Wunder eher was Vernünftiges anstellen können? So gerade bei deinem ersten Wunder, was Johannes betont, es sei das erste. So einem Blinden das Augenlicht geben oder einen Leprakranken gesund machen oder lahm, dass der wieder gehen kann. Also irgendwas Nützliches. Aber Wasser in Wein verwandeln und das auch noch in der Menge. Ich meine, ein Krug, okay, dann wäre die Party auch weitergelaufen. Aber 600 Liter Wein, ernsthaft, Jesus? Was soll das denn? Was soll dieses Luxuswunder? Und ein Bibelausleger sagt, hey, es gab keine wirkliche Not, er musste gar keine Abhilfe schaffen. Und er schreibt wörtlich, es war keinesfalls notwendig, vielleicht sogar bedenklich. Es hat jedenfalls nichts mit evangelischem Ethos zu tun. Passt nicht in unser Bild hinein. Aber auch da mag Jesus unseren Kopf sprengen, diese kleine Box, in die wir ihn hineinpacken wollen. Und deswegen heißt mein erster Punkt, es ist, wie es ist. Jesus hält die Party am Laufen. Manch ein Christ, das habe ich erlebt, ist bei, und das siehst du auch bei einigen Auslegern, ist bei dieser Geschichte, bei diesem Wunder, ganz schnell bei einer Auslegung, ja, das ist ein Sinnbild für etwas. Und ja, da steckt auch etwas drin, da kommen wir auch gleich zu. Aber erstmal ist es einfach genau so passiert, wie es passiert ist. Jesus hält die Party am Laufen. Einfach so. Für Jesus war das Leben der Menschen, also ihre Lebensgestaltung, das, was all dazugehörte, ihre Hochzeit war ja, war nichts Unbedeutendes, nicht wertlos oder nebensächlich. Jesus war ja nicht als Geistlicher für den Abend eingeladen, um dann irgendwie eine schöne Andacht zu halten über Boas und Ruth und was das für die Ehe heißt. Und er war einfach als Gast da und er hat es genossen, da zu sein, mit den Menschen am Leben Anteil zu haben. Ich glaube, Jesus hat das Leben genossen. Ja, er hat die Herrlichkeit verlassen, den besten Ort hat er verlassen und er hat sich gering gemacht, davon schreibt die Bibel, er ist auf diese Welt gekommen, hat sich erniedrigt. Er wurde wie Dreck behandelt. All das wusste er durchaus, was da kommt, aber ich bin davon überzeugt, er hat das Leben genossen, wenn er Leben mit Menschen geteilt hat. Christen stehen manchmal in der Gefahr, die Welt ausschließlich in heilig und profan zu unterscheiden. So, das eine ist heilig, das andere ist unheilig. Das hier hat mit meinem Glauben zu tun und das hier eben nicht. Sonntags in der Kirche zu sitzen, hat was mit meinem Glauben zu tun. Samstag im Fußballstadion, das ist völlig losgelöst davon. Ich rede möglichst fromm, bete fleißig, bin geistlicher Überflieger, aber wenn es darum geht, zu Hause den Abwasch zu machen, hat das nichts mit meinem Glauben zu tun. Da lösen sich Dinge voneinander. Da vorne predigt jemand, das ist ein geistlicher Dienst. Da hinten sitzt jemand am Beamer. Noch, wer weiß, ob das nach den Sommerferien, ob wir da noch jemanden sitzen haben. Bedient den Computer. Und ja, weil es in der Kirche ist, ist es so ein bisschen geistlicher Dienst. Also vielleicht denkst du das nicht so, aber ich weiß, dass es Christen gibt, die so denken. Das eine ist geistlicher als das andere. Das eine hat überhaupt nichts mit meinem geistlichen Leben zu tun. Und das ist ein bisschen schizophren. Und das ist nicht das, was die Sichtweise des Neuen Testamentes uns widerspiegelt. Weil das ist auf keinen Fall weniger geistlich. Das, was du tust als Christ, als Jesus-Nachfolger, ist ein geistlicher Dienst. Es hat eine geistliche Dimension. Wir leben doch nicht in zwei Welten. Das ist manchmal so ein bisschen schizophren, wie ich das manchmal bei Christen erlebe und wie ich es manchmal auch selbst gelebt habe. Wo man auch schnell reinrutschen kann. Ja, das eine ist für Gott, das andere ist egal. Das ist so nebensächlich. Das mag auch kirchengeschichtlich zu begründen sein. Da gibt es die Geistlichen, die Priester, die Pfarrer, die Pastoren. Der Punkt ist, sie sind nicht geistlicher als du, als Jesus-Nachfolger. Denn als Jesus-Nachfolger bist du berufen zu einem Priestertum. Priester zu sein, nicht 2 Stunden in der Woche, sondern 24 Stunden am Tag. Als Jesus-Nachfolger bist du ein Geistlicher. Und unser ganzes Leben ist ein geistlicher Dienst. Vielleicht kennst du diese Wortwahl, da heißt es dann, ich investiere mich hier und da in das Reich Gottes. Wir meinen häufig damit, hey, da investiere ich mich gerade in Gemeinde, da bin ich in einem Team, in der Gemeinde unterwegs. Aber das Ding ist, da wo du bist, und es ist egal wo, sollte das Reich Gottes sich ausbreiten. Egal, ob es in der Gemeinde ist, egal in der Familie, im Freundeskreis, im Arbeitsplatz oder in meinem Kegelverein. Da, wo ich als Jesus-Nachfolger bin, bin ich in einem geistlichen Dienst unterwegs. Zu Hause, im Kegelverein oder sonst wo. Diese Trennung in unserem Kopf dürfen wir gerne ablegen. Von wegen, da ist etwas geistlich, das hat einen Wert bei Gott, das ist Gott wichtig und das andere ist ihm eigentlich egal, wie ich das da mache. Da dürfen wir uns getrost von verabschieden. Jesus nimmt nämlich das ganze nimmt das Leben als Ganzes. Er sagt nicht, ja, das ist nur eine Hochzeitsfeier. Morgen gehe ich wieder in den Tempel und dann halte ich wieder eine geistliche Rede. Bring ein paar schlaue Sätze an den Start. Sondern er nimmt das ganze Leben, alles, was dazugehört. Und da, wo er ist, ist das Reich Gottes. Er hält diese Feier nicht für unnötig oder unwichtig, nicht nebensächlich, sondern er hält die Party am Laufen. Da, wo Jesus ist, ist Leben und Freude. Und mit ihm kommt das Reich Gottes. So, wenn du deine nächste Party feierst, es ist ja gerade so Sommerzeit, vielleicht steht auch dein Jubiläum an, so Kaschi und Antje schon lange verheiratet. Noch nicht heute, kommt noch. Oder die Sommergartenparty mit dem Würstchen auf dem Grill, der Kiste Bier in der Badewanne oder sonst wo. Vergiss nicht, Jesus einzuladen, weil er gerne dabei sein möchte. Er ist nicht der Spielverderber. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, den finde ich lustig. Das Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Das ich bin überhaupt kein Tänzer, aber so dieses Bild, was dann, ja, Jesus ist der Spielverderber und oh, der hatte gar kein. Hey, Jesus' erstes Zeichen war Wasser zu Wein auf einer Party, wo Menschen sich gefreut haben, wo Menschen das Leben genossen haben. Das war nicht Jesus' Motto mit dem Bein absägen, sondern sein Motto, Gottes Motto, kann ich euch ja mal vorlesen aus Jesaja 25. Was ein Blick ist auf das, was auch einmal sein wird. Jan hatte das vor einigen Wochen auch in einer Predigt. Da heißt es, in Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Den Tod wird er für immer beseitigen. Er wird die Schmach, die seinem Volk angetan wurde, auf der ganzen Erde wegnehmen. Dies hat der Herr versprochen. Dann wird das Volk sagen, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Und jubeln passiert nicht mit Mundwinkeln nach unten. Du darfst, nein, du sollst das Leben genießen. Ja, auch hier gibt es, wie bei fast allen Themen, ein Spannungsfeld. Ein gesundes Spannungsfeld auch, ja. Also es geht ja nicht darum, einen hedonistischen Lebensstil zu haben, in dem Freude zum obersten Sinn und Ziel meines Lebens gesetzt wird. Aber Gott hat uns eine Welt erschaffen, in der wir Leben genießen dürfen, in der es so viel zu genießen gibt. Ich habe gedacht, für den Sommer ist das auch eine gute Sache, oder nicht? Also. Die Geschichte für sich hat ja schon eine Aussage, zu sehen, okay, wie ist Jesus unterwegs? Was nehme ich vielleicht auch für mich daraus mit? Aber alle Wunder, von denen Johannes berichtet, haben noch eine andere Dimension. Ich finde es wichtig, dass man sich das Grundsätzliche anschaut, was ist dort eigentlich passiert, das Wunder an sich, aber auch, auf was deutet das Ganze denn hin? Alle Wunder im Johannesevangelium sind nicht einfach nur Wunder, also nicht nur da, wo Jesus über bestimmte Gesetzmäßigkeiten, natürliche Gesetzmäßigkeiten hinausgeht und Dinge verändert, sondern sie beinhalten mehr, es steckt mehr dahinter als das, was man zunächst wahrnimmt. Und in der Bibelübersetzung hieß es, der Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, mehr als es scheint, Leben im Überfluss. Dort heißt es ja, das war der Anfang der Zeichen. Ein Zeichen, also was ich denke so an ein Verkehrszeichen, deutet auf etwas hin. Es steht eigentlich nicht für sich selbst, sondern es hat eine Bedeutung. Was ich, Achtung, Vorfahrt gewähren, Achtung, hier musst du mindestens 130 fahren. Ein Zeichen, was in einer bestimmten Situation auch steht. Also wenn ich jetzt hier ein Stoppschild aufstellen würde, wüsstest du nicht, was soll ich damit. Wenn es an einer Kreuzung steht, weißt du genau, okay, in diesem Kontext passiert was, hier muss ich also anhalten. Und dieses Zeichen, Wasser zu Wein, in genau diesem Kontext, nämlich auf der Hochzeit, worauf deutet das denn hin? Johannes betont, es ist das erste Zeichen, was Jesus tut. Dieses erste Zeichen geschieht auf einer Hochzeit, dort, wo zwei Menschen einen Bund fürs Leben schließen. Und du kannst in die Bibel reinschauen und dort findest du gerade im Alten Testament mehrere Situationen, wo Hochzeit genau dafür als ein Bild benutzt wird, wo Gott sich mit Menschen verbindet. Eine Beziehung zwischen Gott und Menschen, ein Bundesschluss, ein Treueversprechen, eine Beziehung bis in Ewigkeit hinein. Und dieses Setting wählt Jesus. Er sagt, auf einer Hochzeit tue ich dieses Wunder. Und dann kommt es dazu. Und nun gibt es die unterschiedlichen Theorien, da kannst du viel reinlesen, was weiß ich, das sind 6 Krüge, 6 steht für Unvollkommenheit und. Also kann man immer ganz, ganz viel finden. Aber so in der, wenn man die Bibel auslegt, ist es eigentlich immer so, das, was am deutlichsten erscheint, das nimmt man dann auch als Deutung. Ja? Und nicht irgendwelche wilden Spekulationen, auch wenn das andere durchaus auch alles seine Bedeutung haben mag. Aber ich glaube, das Offensichtlichste ist, Jesus verbindet nämlich selbst Wein mit seinem Blutvergießen, mit seinem Blut. So, wenn wir Wein als Symbol für Blut nehmen, was weiß ich, wir feiern das Abendmahl zusammen und wir trinken Traubensaft oder Wein und dann spricht man sich zu, Jesu Blut für dich vergossen. Also diese Verknüpfung ist sofort da. In Lukas 22 heißt es, nach dem Essen nahm er, Jesus, einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. So, da sind 6 Wasserkrüge, 80 bis 120 Liter, also sagen wir 600 Liter Wein. Und ich weiß ja nicht, was du so verdrückst oder auch verträgst. Übertreib es nicht, das habe ich nicht gesagt. Du sollst es auch nicht ausreden. Also es war auf jeden Fall eine unwahrscheinlich große Menge, 600 Liter Wein. Und egal wie groß diese Party war, es war mehr als genug. So viel haben die im Leben nicht aufgekriegt. Die werden vorher alle unterm Tisch gehen. So eine Menge, so unfassbar viel. Es war Wein im Überfluss. Nicht zu wenig, sondern für alle genug. Nicht zu knapp bemessen, sondern absolut ausreichend. Und wenn dieser Wein doch auf das Blut Jesu hinreicht, dann ist der logische Schluss, es reicht aus für alle und für alles. In Johannes 1, Vers 7 heißt es, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Jesus bietet Vergebung an, für jeden und für alles. Das ist keine Beschränkung, da ist nicht irgendwie zu wenig da, da sind nicht nur 50 Liter und wenn jeder mal einen Schluck genommen hat, dann bleibt für den Letzten halt nichts mehr übrig. Sondern es ist eine so große Menge, dass Jesus sagt, hey, es reicht für alle und für alles. Das ist das, worauf dieses Wunder hindeutet. Etwas, was wir vielleicht auch schon 1000 Mal gehört haben, wenn du Christ bist, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Ja, Vergebung. Aber das ist etwas, wo Jesus gesagt hat, ich setze ein Statement vom Beginn an meines Wirkens hier auf Erden. Das ist das, wo mein Leben drauf hinausläuft. Vergebung ist möglich. Und auch dieser Satz von Jesus an seine Mutter, hey, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ist auch so eine Brücke, die geschlagen wird hin zu seinem Kreuzestod. Denn kurz vorher sagt er dann nicht mehr, meine Zeit ist nicht gekommen, sondern die Stunde ist da. Meine Zeit ist gekommen. Also da, wo er gesagt hat, das ist der Anfang, aber die tatsächliche Umsetzung passiert am Kreuz. Dort gebe ich mein Leben. Ich lasse mein Blut fließen für Vergebung, damit Menschen wieder in eine Beziehung mit Gott hineinkommen können. Das ist das, was über das Wunder an sich hinausragt. Amen.